Herzlich willkommen hier zu unserem Donnerstagabend-Webcast. Mein Name ist Katrin Karnet. Ich sitze hier mit meinem Kollegen Tom Steininger.
Schönen guten Abend.
In unserem Studio in Frankfurt. Wir freuen uns sehr, dass ihr euch heute hier wieder die Stunde mit uns genommen habt, um weiter über das Thema, was ist höhere Bewusstseinsentwicklung, zu sprechen. Und ich möchte auch gleich das Wort an Tom übergeben. Tom hat ein sehr, sehr spannendes Thema für uns heute ausgewählt, aber vielleicht kann er ja einfach hier das Gespräch aufnehmen.
Also was wir eigentlich beide gedacht haben, ist das Gespräch der letzten zwei Telefonate weiterzuführen, das ja damit zu tun hat, dass wir dieses Forschungsprojekt im Rahmen unseres Enlightened Next Discovery Cycle über höhere Bewusstseinsformen anfangen und durchführen werden, wo vor allem unter Anleitung von Elisabeth Bold, einer der Redakteurinnen von unserem Magazin Enlightened Next, die ja selbst Entwicklungspsychologin ist und hier in Harvard studiert hat, mit Susanne Kuhn-Kreuter bei Frau Löwinger und hier wirklich selber einen sehr starken akademischen Hintergrund auch hat, dass wir hier einfach schauen wollen und heute auch das Gespräch weiterführen wollen, was wir meinen, wenn wir von höherer Bewusstseinsevolution sprechen. Und wir haben in unserem Vorgespräch ein schönes Stichwort gehabt, einfach diese höhere Bewusstseinsformen auch zu demystifizieren. Weil sehr oft, gerade wenn man in spirituell interessierten Kreisen über höhere Bewusstseinsformen spricht, sieht man sehr schnell die Engelchen im Himmel und irgendwie die leuchtenden Wolken und irgendwie händchenhaltende Einheitschöre, die irgendwo Halleluja rufen.
Genau, höheres Bewusstsein hat immer etwas mit etwas wunderbarem Schwebenden zu tun, in dem wir uns immer nur endlos wohlfühlen.
Und das ist ja nicht ganz falsch. Nicht, wenn das mit dem endlos wohlfühlt, da kann man schon ein bisschen drüber reden, aber dass das Ganze wirklich auch mit höherem Bewusstsein, also wirklich auch teilweise mit sehr mystischen Sachen zu tun haben kann, ist nicht ganz falsch, aber es ist bei Weitem nicht die ganze Geschichte. Und die Tatsache, dass wir hier wirklich ein wissenschaftliches Projekt dranlegen wollen, also auch an unser Retreat und an unserem Discovery Cycle ein wissenschaftliches Projekt, hat damit zu tun, dass es wirklich auch eine Wissenschaft der Bewusstseinsentwicklung gibt und dass es hier auch verschiedene Forscher gibt. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass einige von euch Ihnen auch den Link sich anschauen konnten, den wir mit unserem E-Mail versandt haben, wo Elisabeth Bold unser Forschungsprojekt ein bisschen vorstellt und auch die involvierten Wissenschaftler hier vorstellt. Darauf wollen wir heute ein bisschen eingehen und einfach darauf eingehen, dass Wissenschaft, dass Bewusstseinsevolution von verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden kann. Bewusstseinsevolution kann zum Beispiel über die Evolution unserer Denkfähigkeit betrachtet werden. Und es gibt Forscher, die haben genau das als ihr Forschungsprojekt gehabt und sind hier zu sehr interessanten Ergebnissen gekommen. Wie entwickelt sich unsere Denkfähigkeit vom Säuglingsalter angefangen bis zu wo auch immer, zumindest bis zum reifen Erwachsenen. Und wenn man hier anschaut, rein laienhaft anschaut, kann man sehr wohl sehen, ein Baby denkt anders als ein pubertierender Jugendlicher, als ein junger Erwachsener, als ein reiferer Erwachsener. Man hat vielleicht noch keine klaren Vorstellungen, worin diese Unterschiede bestehen, so wie sie Jean Piaget, das ist der Wissenschaftler, der hier wirklich die Pionierarbeit geleistet hat. Jean Piaget, wir hatten in den letzten Telefonaten schon von ihm gesprochen, ein Schweizer Schüler von Sigmund Freud, der hier seine eigene Forschungsarbeit weiterentwickelt hat und hier wirklich ein absoluter Pionier der Bewusstseinsforschung geworden ist. Sein Forschungsschwerpunkt war kognitive Bewusstseinsentwicklung, also Denkentwicklung.
Das ist ja auch etwas sehr Interessantes, bevor du noch weiter in die unterschiedlichen Richtungen der Entwicklung gehst, einfach mal zu schauen, nochmal zu reflektieren, dass Forscher vor gar nicht so langer Zeit erstmal nur in der Lage waren, auf einem Gebiet diese Entwicklung zu entdecken. Und dass eben heute ein Ken Wilber uns ein 4-Quadranten-Modell gibt, in dem Entwicklungen auf so vielen verschiedenen Gebieten gleichzeitig angeschaut werden. Und du hast jetzt gerade eben dich speziell auf die Denkfähigkeit bezogen und wirst auch noch in andere Bereiche jetzt hier mit uns gehen. Aber ich wollte einfach noch mal kurz drüber reflektieren, wie in welcher kurzen Zeit da auch Entwicklung überhaupt stattgefunden hat, in dem, was die Forscher an und für sich fest, die Möglichkeiten, wie weit sie da auch gegangen sind, Entwicklung zu definieren.
Ja, und auch zu sehen, dass das eine ganz handfeste Logik hat. Weil Bewusstsein ist ein ziemlich schwammiger Begriff. Wenn man so Bewusstseinsentwicklung geht, dann geht es einem genauso, wie es uns normalerweise geht. Man hat irgendwelche wolkigen Vorstellungen davon, weil Bewusstsein so vieldimensional ist. Mhm. Was diese Forscher gemacht haben, ist nichts anderes. Sie haben sich auf eine Dimension, die man konkret untersuchen kann, wo man konkret Ergebnisse erzielen kann, spezialisiert und haben hier wirklich beinharte empirische Forschung geleistet. Und Jean Piaget hat einfach sich unser Denkvermögen angeschaut und dann wird schon übersichtlicher. Dann kann man schon genauer hinschauen und sagen, aha, das ist anders als das. Das ist, wenn man vom Wort Bewusstsein redet, so ein bisschen, ja, aber wie oder was meint man? Denkfähigkeit, die Denkfähigkeit eines Kleinkindes, die Denkfähigkeit eines älteren Kindes, eines Jugendlichen, eines Erwachsenen, dass da was anders ist, das ist schon dem Hausverstand zugänglich.
Ja.
Wenn man vielleicht ein paar andere Beispiele sieht und vielleicht auch kurz mit einwirft, das, was die verschiedenen Dinge, die wir jetzt nennen, diese Schwerpunkte, haben auch damit zu tun, was Ken Wilber eben als Entwicklungslinien zeigt. Ken Wilber in seiner genialen Integrierung von allen und jeden hat sich all diese Forschungsarbeiten angeschaut und hat sie sogar zusammengestellt, sehr empfehlenswert, sein letztes wissenschaftliches Buch Integrale Spiritualität, zwar nicht leicht zu lesen, aber ganz spannend, auch gerade zur Bewusstseinsentwicklung, wo er diese verschiedenen Forschungszweige nebeneinander gelegt hat und versucht hat, sie auch in einer integralen Karte zusammenzufassen. Die zweite Entwicklungslinie ist neben dieser kognitiven, ist eine, die uns in unserem Dialog, mit uns meine ich jetzt in den Leiten Next und auch im integralen Umfeld, eigentlich die geläufigste ist, weil es so die eingespielteste ist und auch dort, wo die meisten von uns mit Entwicklung von Bewusstsein als erstes in dieser theoretischen Form konfrontiert worden sind, das ist die Entwicklung unserer Werte. Und der herausragendste Forscher hier ist Claire Graves. Claire Graves selber ist eigentlich als Person nicht so bekannt. Bekannter ist sein Schüler Don Beck, der aus der Arbeit von Claire Graves das gemacht hat, was wir heute Spiral Dynamics nennen. Spiral Dynamics selber ist nicht die Arbeit von Claire Graves. Es ist sozusagen eine Popularisierung der Arbeit von Claire Graves, um hier in einer anschaulicheren, einfacheren Sprache die Forschungsergebnisse von Claire Graves vorstellen zu können. Also all das, diese Farben, die viele von uns fast modisch in den letzten Jahren benutzt haben, also von beige, rot, blau, grün, gelb, first tier, second tier. Diese Farbgebung ist nicht Claire Graves, das ist Don Beck. Die Arbeit dahinter ist Claire Graves. Um zu sehen, dass wir hier diese Stufen, die sich Claire Graves angeschaut hat, Wertehaltungen sind, dass das, was auf beige, also der niedrigsten, fast noch nicht menschlichen Stufe, der wichtigste Wert ist schlicht und einfach Überleben.
Ja.
Bei Was heißt Purple auf Deutsch?
Violett.
Ist es Violett? Nee, Purple, ne? Lass uns auf Englisch. Einer von unseren Zuhörern wird uns sicher da auf Deutsch sagen, genau. Das merkt man, wie verenglischt wir sind. Also Purple, ist es die Zusammengehörigkeitsgefühl. Das ist die Zusammengehörigkeit des Stammes, der Familie, was der höchste Wert ist. Die Rot, ist der höchste Wert, diese Kriegerstärke des Führenden, des Stammesführenden und einerseits die Stärke des Stammesführenden und dann auch die Unterordnung der anderen unter die Stärke dessen. Also dieser Wert ist der höchste Wert, unter dem sich alles dann einordnet. Bei Blau, in einem Konformismus, ist es diese absolute Wahrheit, der Religionsgemeinschaft zum Beispiel. Bei Orange ist es unsere Rationalität, unser rationales Denkvermögen und dieses einen Vorteil erkennen zu können. Bei Grün, um es dann dabei mal zu lassen, ist es dieses soziale Mitgefühl. Und zu sehen, das hat jetzt nichts mit Denkfähigkeit zu tun, das sind Werte.
Ja.
Und vielleicht, dass wir nachher noch zurückkommen und sehen, wie verhalten sich denn diese Werte zu Denkvermögen. Ist das was miteinander korreliert oder ist das was miteinander nichts zu tun hat? Aber mal zu spannend zu sehen, beides ist Bewusstseinsentwicklung, aber wir reden irgendwie von anderen Dingen.
Ja.
Aber beides kann man konkret anschauen und beides kann man empirisch untersuchen. Vielleicht gehe ich ganz kurz nur stichwortartig durch das, was Piaget mit der kognitiven Entwicklung gemeint hat. Nur ein paar Stichworte und Verzeihung, wenn es ein bisschen zu viel wird. Ich versuche es wirklich so minimal zu halten wie möglich, weil die Gefahr ist, dass man hier mit Stichworten einfach einander überflutet und man überhaupt nichts mehr versteht. Das ist immer so die Gefahr. Ich versuche es mit ein paar Stichworten zu halten, weil dadurch doch schon etwas klar werden kann. So die erste Denkstufe, und interessanterweise, dass man das Denkstufe ist bei Piaget sensomotorisch. Das heißt, das, was ich fühlen, greifen kann, dass man was lernt, in die Hand zu nehmen, dass man lernt, was heben und fallen lassen zu können, dass man lernt, jemanden betatschen zu können. Das ist eine Intelligenzform und jeder, der ein Neugeborenes sieht, hat wahrscheinlich auch beobachtet, wie sich diese Intelligenz als erste Intelligenz entwickelt und die ist wirklich sensormotorisch, die ist auch sehr noch ganz mit dem Körper verbunden. Die ersten Regungen Denkvermögen ist auch noch zu viel gesagt, ja, aber es ist eine Vorform von Geist, ist, dass diese sensormotorischen Empfindungen langsam so symbolische Formen kriegen. Das heißt, dass es gewisse Bilder gibt, zum Beispiel das Gesicht der Mutter, das erkannt wird als Mutter und das Gesicht des Fremden, das erkannt wird als fremd und diese Unterscheidung getroffen werden kann. Und das wird dann langsam ausdifferenziert. Man kann den Vater erkennen, man kann andere erkennen, aber das Ganze hat noch nichts mit Logik oder mit Denken zu tun, aber es ist eine höhere Form von Intelligenz als rein das Betatschen, Tasten. Um es abzukürzen und auch ein paar Sprünge zu machen, gibt es eine Form von Rationalität, wo ein Kind entdeckt, wenn man einen Turm aufbaut, kann man ihn anstupsen und dann fällt er um. Da gibt es eine Ursache-Wirkung, ein Ursache-Wirkungsverhältnis und das ist wahnsinnig lustig. Man kann den Turm aufbauen und man fällt um. Und jeder, der kleine Kinder kennt, kennt auch diesen Augenblick, wo einem Kind das zum ersten Mal auffällt, dass es in der Lage ist, zu wissen, ich kann den Turm aufbauen und dann kann ich ihn umstoßen.
Noch schöner ist, wenn es jemand anders aufbaut und man es umstößt.
Dann ist es noch schöner. Aber zu sehen, da kommt ein logischer Geist rein. Mhm. Ich weiß, ein Ursache-Wirkungsverhältnis und kann damit bewusst umgehen. Das ist schon einige Stufen höher. Und dann kann ich anfangen, dieses, das ist eine konkrete Logik, kann ich anfangen, und das wird dann schon in einem fortgeschrittenen Alter, das ist dann nicht mehr Kinderalter, das ist dann schon die Pubertät, Alter, wo ich nicht nur konkret logisch denken anfangen kann, sondern es auch formalisieren kann. Das heißt, ich kann nicht nur anhand Dinge, die vor mir stehen, sondern anhand von Ideen und von Abstraktionen auch dieses Ursache-Wirkungsverhältnis erkennen. Das ist dann der Übergang, wie ihn Piaget nennt, von konkret logisch zu formal logisch. Und dann gibt es noch Übergangsformen, wenn diese Logik dann auch gebrochen werden kann. Also wenn man sieht, da gibt's Ausnahmen. Das ist nicht immer so einfach. Das Ganze hat eine komplexere. Die Realität ist komplexer als rein das, was ich logisch sehen kann, wo ich nicht wieder zurückfall unter das Logische, aber in einer gewissen Weise das mit dem Logischen spielerischer umgehen kann als ein Jugendlicher, der zum ersten Mal Logik lernt, um es mal so zu sagen. Das ist das, was dann, das ist schon eine Ken Wilber-Formulierung, sowas wie Schaulogik ist. Das ist, jetzt kommt mein philosophischer Hintergrund rein, das ist der Übergang, wo Hegel von einer Logik zu einer Dialektik sieht, die mehr ist als eine reine formale Logik. Mhm. Aber das sind jetzt schon ein Haufen Begriffe und ich bin im Versuch, noch mehr zu nennen. Aber ich glaube, die Linie ist ein bisschen erkennbar.
Ja.
Und es ist erkennbar, dass es eine Bewusstseinsentwicklung ist.
Ja.
Und es ist erkennbar, dass es etwas vollkommen anderes ist als die Wertentwicklung, von der wir gerade vorher gesprochen haben.
Absolut. Ja. Also es lässt mich einfach darüber reflektieren, dass ja auch diese Entwicklung, das Potenzial dieser Entwicklung ist ja immer da, in dem Moment, wo Selbstbewusstsein gibt. Aber die Ausprägung und wie weit das ein Mensch sich entwickeln kann und diese Fähigkeiten in seiner höchsten Form entwickeln kann, ist ja auch wieder unterschiedlich. Das heißt, wir haben ja heute auf diesem Planeten viele Menschen, die an einer völlig anderen Stelle stehen, in der Art und Weise, wie weit sie in diesem Potenzial für Bewusstsein sich entwickeln können. Und gerade mit der Wertelinie sieht man ja auch sehr viel, dass das sehr abhängig ist von dem Umfeld, in dem wir uns entwickeln.
Absolut. Und dann ist es, glaube ich, auch gut zu sehen, dass das auch nicht so ein linearer Prozess ist, wo das eine das andere ablöst und so. Es ist nicht so wie eine Leiter, die mir hinaufgeht, es ist mehr wie eine russische Puppe, wo alles vorher noch drinnen ist, aber es kommt eine neue Puppe außen drauf, noch dazu und noch dazu und noch dazu. Es ist umgekehrt, wie man es normalerweise mit russischen Puppen macht, wo man nach innen geht. Da ist eine drinnen und es kommen immer neue Dimensionen dazu, aber die Dimensionen drinnen, die ursprünglichen Dimensionen, die gehen nicht verloren. Und die sind auch Teil des Ganzen noch. Und das Ganze gibt dann ein sehr komplexes Ganzes. Also jemand, der formal logisch denken kann, der hat noch immer seine Sensormotorik. Hoffentlich.
Mhm.
Es gibt manche, wo man es anzweifeln könnte. Vielleicht noch ein paar Stichworte. So von verschiedenen Linien. Eines, und das ist das, wo die Elisabeth Diebold auch sehr stark herkommt, weil sie zusammen mit Kuckreuter bei Löwischer hier studiert hat, das ist vor allem die Formen der Ich-Identität. Ich möchte jetzt nicht in die verschiedenen Begriffe reingehen, die Löwischer und Kuckreuter hier entwickelt haben, aber nur kurz, damit man es andenken kann, hier geht es nicht um die Denklinie, hier geht es auch nicht um die Wertelinie, sondern hier geht es um eine Entwicklung der Ich-Identität. Und ganz kurz gedacht, kann man es auch leicht nachvollziehen, ohne irgendwelche Begriffe haben zu müssen, dass die Ich-Identität eines Neugeborenen, eines Kleinkindes, eines Fünfjährigen, eines Zehnjährigen, einer 15-Jährigen, 20-Jährigen, 25-Jährigen, 30, 70, also diese Ich-Identität, dass sich die ändert. Dass die anders ist und dass sie sich entwickelt. Und dass sie sich weiterentwickeln kann oder auch stecken bleiben kann.
Das ist eine ganz spannende Sache und ich fand es auch sehr interessant zu hören. Elisabeth Diebold hat auch ein Interview mit Susanne Kurkreuter gemacht, was ich gehört habe, wo man auch hier schon allein die Weiterentwicklung dieser beiden Forscherinnen auch sieht. Das zum einen die erstmal überhaupt die Wahrnehmung dieser Ich-Identität, was Löwinger beschrieben hat, erforscht hat und erkannt hat, dass ein Individuum eine bestimmte Struktur für sich selbst findet und sagt, das bin ich. Und Susanne Kurkreuter gesagt hat, aber die kann sich auch wieder verändern. Die ist flexibel. Und das wirklich, und mit allem Respekt für das, was ihre Mentorin gefunden hat, gesehen hat, warte mal, in meiner Erfahrung ist da noch etwas anderes. Und hier zu sehen, wenn man sich auch damit beschäftigt, was Bewusstseinsentwicklung ist, man immer wieder auf neue Sachen stößt.
Genau.
Und was es doch da auch für eine Autonomie und für einen Mut braucht, diese Sachen auch immer wieder in diese Sachen weiter vorzudringen. Das ist ja auch ein Aspekt der Bewusstseinsentwicklung selber.
Ja, und auch hier eben, was du anschneidest, und was dann auch der Schritt ist, den die Susanne Kurkreuter gegenüber der Löwinger gemacht hat, dass man die Perspektive nach vorne richtet. Mhm. Wo kann es hier noch hingehen? Wo es natürlich, und das ist das wissenschaftlich Schwierige dran, wo die wissenschaftliche Luft sehr dünn wird. Sehr dünn wird schlicht und einfach, weil wenn man seriös wissenschaftlich forscht, brauchst du empirisches Forschungsmaterial. Und wenn es nicht viel davon gibt, kann man nicht viel machen, was statistisch relevant wird. Das heißt, umso weniger Prozent der Weltbevölkerung ein gewisses Bewusstsein entwickeln, umso schwieriger ist es zu untersuchen, weil umso weniger Untersuchungsmaterial, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, zur Verfügung steht. Umso spannender finde ich es dann, wenn es ein Forschungsprojekt in solchen Zusammenhängen wie den Discovery Cycle gibt, weil, das behaupte ich mal, die Dichte von Leuten, die hier mit einem höheren Bewusstseinspotenzial reinkommen, bei weitem höher ist als in der durchschnittlichen Bevölkerung und deswegen hier wirklich auch mehr untersucht werden kann. Mhm. Und das ist eine der Ursachen, warum das meines Erachtens einfach ein ganz spannendes Projekt ist, hier das wirklich seriös wissenschaftlich angehen zu wollen und dann diesen Vorteil einfach zu nutzen und zu sagen, okay, jetzt haben wir mal die Leute benannt, das sind alles Leute, die ein gewisses Bewusstseinsstadium erreicht haben, sonst würden sie überhaupt nicht zu so einem Discovery Cycle gehen, die eine Willensbereitschaft haben, hier gemeinsam Bewusstsein noch weiter treiben zu wollen. Jetzt schauen wir mal, was passiert hier.
Ja.
Eine Entwicklungslinie möchte ich noch kurz benennen. Ich lasse auch genügend aus, aber diese möchte ich einfach benennen, weil es meine Lieblingslinie ist als Philosoph. Ich brauche sie auch nicht ausführen, weil ich in diesen Webcasts, glaube ich, schon immer wieder darüber gesprochen habe. Das ist die von Jean Gebser. Nur um sie zu benennen, Jean Gebser untersucht in den Worten von Ken Wilber Weltsichten. Also diese Worte, die ich immer wieder reingebracht habe, über die wir schon gesprochen haben, archaisch, magisch, mythisch, rational, mental rational und integral, um die Begriffe von Jean Gebser zu bringen, das sind Weltsichten. Das hängt natürlich sehr eng mit der Ich-Identität zum Beispiel zusammen, aber es ist was anderes. Der Fokus ist woanders. Der Fokus ist nicht, wer bin ich, der Fokus ist, was ist eigentlich die Welt? Und dann schaut man magisch, sieht man die Welt durch bestimmte Augen, mythisch sieht man die Welt durch bestimmte Augen, mental, rational sieht man die Welt durch bestimmte Augen und integral, würde ich jetzt auch mal sagen, sieht man sie durch bestimmte Augen. Und zu sehen, es ist wieder eine andere Entwicklungslinie, die sind aber alle miteinander verbunden, die sind nicht isolierte Entwicklungslinien, die sind alle in einem Kontinuum.
Vielleicht kannst du noch kurz was dazu sagen. Du hast eben gesagt, diese Entwicklungslinie der Weltsicht ist unmittelbar aber auch verbunden mit der Ich-Entwicklungslinie. Vielleicht kannst du das noch eben kurz beschreiben.
Sie ist mit allem verbunden. Mhm. Sie ist mit dem Denkvermögen verbunden. Sie ist mit meinen Werten verbunden. Aber sie ist natürlich ganz offensichtlich mit der Ich-Identität verbunden. Zum Beispiel die Ich-Identität, die sehr symbiotisch ist, hat natürlich sehr viel mit einer Weltsicht zu tun, die magisch tribal ist, also wo wir rein in dieser Stammeswelt leben, wo wir als Stamm dieses magische Verhältnis zum Weltganzen haben, wo alles noch eben in Symbiose ist.
Genau, ich verstehe. Und das prägt natürlich auch die Werte, die ein Individuum dann lebt.
Absolut.
Der Stamm ist mir dann wichtiger als ich selbst.
Nein, ich würde es nicht einmal so sagen, weil dieses Ich selbst gibt es noch gar nicht.
Ah ja, genau.
Der Satz, verstehe. Wie du ihn formulierst, ist noch gar nicht formulierbar.
Verstehe, ja.
Weil man die Unterscheidung noch gar nicht trifft, ist glaube ich, ganz gut, den Punkt zu machen, weil wir haben so eine einen Blick von jetzt zurück und sagen, hey, da ist das Individuum noch gar nicht so wichtig, aber das ist nicht wahr, das Individuum gibt es noch gar nicht. Und das muss man sich mal reinlassen, das gibt es noch gar nicht. Das ist symbiotisch.
Es macht total Sinn, weil wenn wir dann einfach schauen, wie sich dann unser Verständnis entwickelt hat oder unser Ich-Verständnis und die Werte, die sich daraus geformt haben, ist ja mit dem Entstehen dieses Verständnis, dass ich jemand bin, ja auch, und darüber haben wir ja auch sehr viel geredet, die Ausprägung mehr und mehr zu einer Ich-Bezogenheit geworden ist und wir jetzt wieder an so einem Punkt stehen, wo wir merken, da sind wir an eine Grenze gestoßen. Und das ist etwas, worüber wir eben auch oft sprechen. Was ist dann wieder die höhere Integration dazu, dass das Ich nicht der Mittelpunkt ist?
Absolut. Mhm. Ich glaube dazu, und das auch vielleicht schon abschließend, bevor wir die Gesprächsrunde aufmachen, so ein, zwei, drei Stichworte von diesen verschiedenen Entwicklungslinien. Ja, wo geht denn die Reise hin? Weil bis jetzt haben wir so hauptsächlich einfach die Punkte so angesprochen, wo kommen wir denn her?
Ja.
Aber wir reden ja von höherer Bewusstseinsentwicklung. Das ist die Fragestellung, wo gehen wir denn hin? Natürlich kann man diese zweite Frage nur wirklich verstehen aus dem Kontext der ersten heraus. Nur wenn ich sehe, okay, so entwickelt sich das raus, und dann sehe ich so, wie diese Entwicklungslogik sich entwickelt, und dann kann ich sehen, okay, da geht's vielleicht hin. Zum Beispiel, wenn man dann das Kognitive sieht oder sich anschaut, und hier verwende ich dann schon die Wortwahl von Ken Wilber, er spricht hier eben von der Schaulogik. Mhm. Und das ist eine Schaulogik, wo nicht nur ein logischer Standpunkt wahrgenommen werden kann, sondern wo Widersprüche und verschiedene Perspektiven gleichzeitig in ihrer Widersprüchlichkeit stehen gelassen werden kann und sie trotzdem nicht irrational in dem Sinn werden, dass sie unter die rationale Stufe fallen, aber dass sie übers Rationale hinausgehen, indem mehr möglich ist als das, was rein rational zugänglich ist. Interessanterweise könnten wir ohne dem überhaupt gar nicht mehr Wissenschaft machen. Weil wenn man Grundlagenforschung anschaut, wir haben das in einem von den letzten Gesprächen ja schon ein Stichwort gehabt, die Heisenbergsche Unschärferelation, dass ein Elementarteilchen sowohl eine Welle als auch ein Teilchen sein kann, je nachdem, was ich messen möchte. Das ist Hardcore-Wissenschaft, vollkommen unlogisch. Also der Satz ist logisch nicht haltbar. Unsere Logik sagt, entweder das ist ein Teilchen oder es ist eine Welle. Also zu sagen, es ist abhängig davon, was ich messen möchte, ist es ein Teilchen oder ist es eine Welle, macht überhaupt keinen Sinn.
Ja. Ja.
Es macht überhaupt keinen Sinn. Keinen Sinn. Aber das ist wirklich Hardcore-Physik. Mhm. Da ist noch nichts mystisch dran. Mhm. Und wenn ich nicht in der Lage bin, so dieses Verhältnis zum Denken zu entwickeln, kann ich nicht einmal auf der Höhe der heutigen Wissenschaft sein. Das ist wirklich ein beinhartes Argument. Da müssen wir noch gar nicht in viel subtilere Bereiche reingehen. Und bei den Werten, wenn man ganz kurz schaut, die pluralistischen Werte von unserer postmodernen Gegenwartskultur, die sehr mit diesem Individualismus zu tun haben, die sehr mit eben dieser Fähigkeit zur Relativität zu tun haben, die aber, was wir auch in diesen Gesprächen oft beschrieben haben, die Tendenz haben, auseinanderzufallen und dann nur mehr in Narzissmen auseinanderzufallen, hier diese Relativität halten zu können, aber sie trotzdem in einem integrativen Ganzen wahrnehmen zu können und zu sehen, da gibt es einen Wert von etwas, das das wieder zusammenhält, was zum Beispiel der Entwicklungsstrom sein kann, in dem all diese Teile wieder ein Ganzes ergeben. Und das ist ein Wert, der anzustreben ist, diese Integration dessen, ist eine Wertentwicklung. Und dann kann man noch weitergehen. Das ist alles noch weit offen und das, wo Endokronie hingeht, übersteigt das noch sehr stark, weil das hat betrifft dann eine Dimension, wo wirklich auch eine tiefe mystische Erkenntnis mit ins Spiel kommt. Aber nur mal um so Richtungen mit drinnen zu haben. Und mit der Ich-Identität haben wir das auch schon oft angesprochen, die Ich-Identität, die in unserer Gegenwart auch eine ganze Zuspitzung in dieser absoluten Vereinzelung der Individualität gefunden hat, wirklich eine Individualität, die einzigartig ist und die als solche Identität geschichtlich noch nie der Fall war, die aber eben auch ihre Probleme hier sich zeigt, auch wieder verbunden mit Narzissmus, und zu sehen, diese Individualität ist ganz real, aber es ist Teil von etwas, das, was wir oft hier ansprechen mit einem höheren Wir, das ist eine Entwicklungsmöglichkeit von Ich-Identität. Vielleicht, dass man es hier belasst, um es nicht vollkommen mit Begriffen um sich zu wüten.
Ja, und ich meine, einfach nochmal auf den Artikel von Elisabeth jetzt zurückzukommen. Sie beschreibt da drin ja auch, dass sich die meisten Forscher doch darüber einig sind, dass diese nächste höhere Entwicklung etwas mit spiritueller Entwicklung zu tun hat. Und ich glaube, das ist, was du jetzt auch gerade so angesprochen hast, auch in den Beispielen, die du genannt hast, dass man immer merkt, wenn man einfach auch dieses eine kleine Beispiel mit der Welle und dem Teilchen, du merkst, da ist eine bestimmte Logik, da ist eine Rationalität, die, mit der wir an die Sache herangehen können, oder da ist etwas, das wir uns erlauben, einen Raum zu machen, der mehr zulässt. Und dieser Raum hat in meiner Erfahrung immer etwas mit mehr Tiefe und mehr Verwurzelung in etwas, was über das direkt Sichtbare hinausgeht, zu tun.
Ein kurzer Punkt, um zu unterstreichen, was du sagst, einfach ist fast anekdotisch, aber unheimlich spannend, wieder auf den Bereich der Wissenschaft angelegt. Wenn man schaut, die Wissenschaftler, so vor 200-300 Jahren, Isaac Newton, all diese Leute, die waren die Entwickler des Materialismus. Mhm. Der Materialismus hat sich über diese Wissenschaftler entwickelt. Die hatten zwar so ein Gottverständnis, aber es war nur so eine Abstraktion in einem Uhrwerk. Der Materialismus kam durch Wissenschaftler und aus dieser Bewusstheitsverfasstheit dieser Wissenschaftler. Wenn man sich aber die letzte Generation von Genialwissenschaftlern anschaut, zumindest die jetzt schon klassisch geworden sind, Leute wie Einstein, Heisenberg, Max Planck, die hatten alle eine tiefe mystische Seite. Da ist irgendetwas und man kann das jetzt, ich möchte den Punkt nicht übertreiben, aber es ist spannend, dass diese Leute, die wirklich hier genial sein konnten, in ihrer Bewusstseinsverfasstheit den Materialismus ihrer eigenen Branche überstiegen haben und hier eine Form von Identität, von Logik entwickelt haben, wo, in welcher Form auch immer, offensichtlich Spiritualität Teil ihrer Persönlichkeit war. Was immer das heißt, aber rein anekdotisch ist das so und unterstreicht genau den Punkt, den du gemacht hast.
Ja, und das wieder einfach runterzubrechen auf die, sag mal, normal menschliche Erfahrung, da wir ja die meisten von uns nicht diese Genies sind, aber ich finde es einfach, man kann das runterbrechen, was du beschrieben hast, zu unserer eigenen Erfahrung, weil oft kennen wir das. Wir versuchen eine Sache rauszufinden, wir kontemplieren darüber, wir beschäftigen uns damit. Und dann gibt es die Momente, wo man sagt, jetzt lasse ich das alles mal los und geht vielleicht joggen oder entspannt sich irgendwie und auf einmal hat man den Lichtblick und hat die Lösung dafür. Genau. Irgendetwas passiert in diesem Moment des Loslassens, des tiefer Vertrauens in etwas. Und wir verlieren nicht den Faden, sondern es entwickelt sich auf eine nächste Stufe.
Und wir erleben im Kleinen wie im Großen, dass das immer wichtiger wird. Dass wir in einer Art und Weise, wie wir unser Leben organisieren, sei es privat, sei es gesellschaftlich, hier einen Schritt über die rationalistische Art und Weise, das zu machen, hinausgehen müssen. Nicht darunter gehen müssen, sondern hinausgehen müssen. Wo diese intuitive Seite, die du ansprichst, und diese Tiefe, die wieder eine seelische Tiefe ist, notwendig ist, um mit den Widersprüchen und unserer Gegenwart fertig zu werden. Also viel des spirituellen Aufbruchs, den wir hier erleben und der auch so seine verschiedenen Phasen in den letzten Jahrzehnten durchgangen hat, hat mit der Einsicht zu tun, dass wir diese neue Dimension brauchen, weil wir mit den alten, sehr lange, sehr erfolgreichen Methoden, Bewusstseinsverfasstheiten, Weltsichten, Ich-Identitäten, Entwicklungsstufen der Denklinie, um jetzt das alles noch reinzubringen, nicht mehr zurechtkommen. Wir brauchen mehr.
Ja. Und vielleicht ist das auch ein Moment, hier jetzt die Leitung freizuschalten für Kommentare und Fragen von euch. Aber einfach, um nochmal zum Anfang zurückzukommen, was du gesagt hattest, Tom, du hast gesagt, es geht uns hier heute auch um eine Demystifizierung dieses Ausdrucks höherer Bewusstseinsentwicklung bzw. Bewusstsein. Gleichzeitig sind wir aber dazu gekommen, dass es etwas mit einer mysteriösen Komponente zu tun hat, dass man sich auf etwas einlassen muss, was jenseits unserer Rationalität ist. Es braucht die Balance.
Es braucht die Balance, aber ich würde es vielleicht ein bisschen anders sehen, weil selbst das Mysterium nicht diesen romantischen Anstrich hat.
Ja.
Demystifiziert jetzt im Sinn, dass da keine Glöckchen dranhängen und keine Engelchen herumfliegen. Mysterium ist Mysterium, aber einfach zu sehen, das ist eine ganz reale Realität des Seins und unserer menschlichen Existenz, dem wir als erwachsene, aufgeklärte Menschen begegnen können.
Ja.
Wir brauchen kein Märchenland dazu, aber es ist trotzdem ein Mysterium und es ist trotzdem etwas, wo Ehrfurcht entsteht, wo Tiefe entsteht, wo Demut entsteht. Es hat trotzdem all diese Qualitäten, aber es ist verbindbar mit einer modernen, aufgeklärten Ich-Identität, wo wir als erwachsene Menschen sehen können, das ist auch Teil des Lebens und vielleicht sogar ein ziemlich wichtiger Teil.
Ja, sehr gut, danke. So, dann sage ich eben noch mal für euch die Telefonnummer durch. Das ist die 001-219-509-8 und dreimal die 2. Und der Zugangscode ist 529500 und die Raute-Taste. Und vielleicht haben wir auch schon jemand in der Leitung.
Hallo?
Ja, hallo.
Ja, hallo.
Ja, ich würde ganz gerne eine persönliche Erfahrung beisteuern. Ich war ja letztes Jahr in der Toskana bei dem Retreat von Andrew Cohen und da hat er so ein bisschen das, worüber er heute gesprochen hat, das ist da so ein bisschen am Horizont aufgetaucht und das war eigentlich schon mal so eine Geschichte, dass das in der Toskana, also quasi oberhalb von Florenz stattfindet und dass das eine internationale Gemeinschaft ist, wo 250 Leute sich treffen, die diese Fragen von Bewusstsein und Kultur verhandeln. Und das war damals, gab schon dann am letzten Tag, gibt's immer so einen Ausblick, da wurde das alles schon so ein bisschen angerissen. Und ich fand es jetzt ganz toll, heute von euch zu hören, was das für eine Form annimmt, weil das lässt so richtig lebendig werden, dass das Wort Zeitgeist im ganz positiven Sinne, dass der sich verändert. Dass wir, also die Leute, die sich spirituell interessieren, dass die auf die Wissenschaft zugehen und umgekehrt, dass wir auch sagen, sehen, dass es Wissenschaftler gibt, die sich auf spirituelle Fragen zugehen. Dass das also eine richtige, also dass das quasi im Zeitgeist oder im Bewusstsein unserer Welt heute überhaupt, dass das aktuell ist, dass das eine Brisanz bekommt und dann, dass das eine so handfeste Qualität bekommt, wie ihr das jetzt angesprochen habt, dass man also die einzelnen Entwicklungslinien wirklich anschaut und man wird sofort spürt, dass das jeden betrifft, dass man sich also, man spürt, dass es nicht um irgendwelche Quantitäten geht in Veränderung, sondern dass es Qualitäten sind, also dass man sich fragt, wo kann man sich wirklich hinentwickeln und dass man dafür quasi die Wissenschaft mit ein ins Boot holt und die Wissenschaftler holen auf der anderen Seite andere Grenzbereiche mit rein, dass das sich zusammenfindet und dass man das als Ziel sich setzt. Ich finde, das hat eine ganz, eine sehr berührende und sehr bewegende Qualität, die unglaublich ist und dass das jetzt dann in der Toskana demnächst so eine Fortsetzung findet, dass man daraus tatsächlich schon ein wissenschaftliches Projekt macht und sagt, wir wollen uns dem stellen und wir fordern wirklich die Wissenschaft aus. Das ist ja auch ein Zeichen von einem ganz neuen, wie soll ich sagen, Selbstbewusstsein, dass wir sagen, wir müssen das nicht scheuen, sondern das, was wir machen, das geht sicherlich an die Grenzen des Rationalen ran, aber wir sind deswegen nicht irrational, sondern da, wo wir was erkennen können, wo wir was strukturieren können, wo wir was klar benennen können, versuchen wir das, weil uns das voranbringt. Und das fand ich jetzt heute, wie ihr das so dargestellt habt, sehr überzeugend.
Nee, super. Und du bringst es ja wirklich auf den Punkt, es ist in dem Sinn eben nicht irrational. Transrational, ich würde es mal so formulieren, ist nicht irrational, weil transrational schließt Rationalität mit ein. Es geht über sie hinaus, aber es schließt Rationalität nicht aus. Es ist, Rationalität bleibt Teil dessen. Und wird es auch immer bleiben. Es ist ein wichtiger Bestandteil unserer menschlichen Kultur, dass wir diese rationale Kraft entwickeln. Und Teil dessen ist, dass wir ihre Beschränkung sehen und sehen, wo wir, und Schaulogik, wie es Wilber nennt, ich bevorzuge eigentlich den schönen hegelianischen Ausdruck Dialektik und integrale Denker wie Steve McIntosh sagen meines Erachtens vollkommen berechtigterweise, dass Hegel hier wirklich ein Vordenker einer Schaulogik war und dass das, was er damals als Dialektik eingebracht hat, eine Weiterentwicklung von Logik, die auch Widersprüche zulässt, in all seiner Fehlerhaftigkeit, auch dessen, was er gemacht hat, wirklich ein erster genialer Geniestreich war, der Zukunft vorweggenommen hat. Also zu sehen, es geht nicht darum, dass wir irrational werden und hier einfach Rationalität verteufeln, sondern dass wir sehen, nee, das ist ein wichtiger Bestandteil, das brauchen wir, dem müssen wir uns stellen. Und genau weil wir uns dem stellen, können wir es benutzen und können wir auch mit den Mitteln von Rationalität die Grenzen aufzeigen und Weiterentwicklungsperspektiven zeigen. Und das, was du angesprochen hast mit dem Retreat in der Toskana, hast du natürlich vollkommen recht, dass das ja nicht zufällig die Toskana war, weil wir diese historische Perspektive auch so symbolisch mit reinbringen wollen. Toskana, der Geburtsplatz einer der Explosionen von Bewusstseins- und Kulturentwicklung, nämlich der Geburtsplatz der Renaissance, wo wirklich so dieses perspektivische, individualistische, moderne Weltbild, Ich-Identität, Denkkapazität durchgebrochen ist, diesen Platz auszusuchen, weil wir den nächsten Durchbruch mit katalysieren wollen. Nicht, dass wir die Einzigen sind, aber wir wollen hier einen aktiven Beitrag leisten und dieses Retreat hat den Anspruch, so groß das jetzt auch so erklingen mag, ein Teil dieser Bewegung zu sein und wirklich ein Katalysator dafür sein zu wollen.
Ja, ich wollte dazu sagen, das ist...
Oh, ja, gerne.
Also ich wollte nur auch bestätigen, wie wunderherrlich diese Vorstellung ist, ja, dass man da in so eine wissenschaftliche Erforschung hineingeht, denn das ist das auch, was der, glaube ich, der ganzen Bewegung der Erweiterung des Bewusstseins bisher nach meinem, was ich sehen kann, ja fehlt. Und das war wunderbar auch zu sehen in deinen Ausführungen, Tom, die Vielschichtigkeit auch der Ebenen, die da angeschaut werden. Und ich habe naturgemäß dann auch noch eine Frage, weil es hörte eure Ausführungen so klar, wie sehr wir aus diesem Rationalen raus wollen und ins intuitive Verständnis, dieses sich öffnen, ahnen, damit leben und die Demut, die damit entsteht. Das ist ja eine große Qualität der neuen spirituellen Bewegung. Und aber auch eines, finde ich, ist doch das erwartete Bewusstsein selbst, also die Wahrnehmbarkeit von mehr als nur Stoff. Und da vermisse ich irgendwie deinen Darstellungen, wo ist der Ort, wo die den Zuwachs an Wahrnehmbarkeit, also diesem, dass man einfach mehr sieht, mehr ahnt, mehr erfährt, das ist das, was wir normalerweise eigentlich für erweitertes Bewusstsein halten. Und da ist natürlich schwierig, dass man nicht plötzlich Engelchen sieht oder was weiß ich, dass man nicht romantisiert, sondern dass man da auf dem Boden der Wissenschaftlichkeit bleibt. Aber ich denke, das ist, was wir normalerweise als erweitertes Bewusstsein sehen.
Hast du natürlich vollkommen recht. Und ist auch eine ganz spannende Variante, sich Bewusstseinsentwicklung anzusehen, weil das sogenannte rationalistisch-materialistische Denken hat auch mit einer Bewusstseinsbewegung zu tun, die einen radikalen Schnitt setzt, nämlich dass es das Subjekt vom Objekt trennt. Das Descartes ist hier der Schlüsselwort, Descartes mit seinem Ich denke, also bin ich. Und da gibt es das Subjekt und dann gibt es die tote Welt da draußen, die im Prinzip wirkt wie ein Uhrwerk. Und das ist alles tot und erforschbar. Aber diese Trennung, die hat unheimlich viel gebracht. Das ist fast eine Denkbegrenzung. Wir nehmen das mal auseinander und schauen das alles an, als wäre es getrennt. Und jetzt gibt es aber seit einiger Zeit, und da muss man gar nicht primär mystisch werden, da gibt's Leute, wie in der Philosophie Husserl, Steiner ist natürlich hier auch ein spannender Vertreter, das sind alles Phänomenologen, die sagen, diese Trennung von Subjekt-Objekt, die ist eigentlich eine Illusion. Die gibt es eigentlich so nicht. Und dann kommen wir, um es wieder hardcore wissenschaftlich zu machen, wieder sozusagen in die Avantgarde der Wissenschaft und auch hier in die Physik und kommen dann wieder zu dem Punkt, dass die Quantenphysik sagt, dass das Objekt nicht unabhängig vom Beobachtenden gesehen werden kann. Das heißt, muss man vorstellen, die Physik sagt, in der Quantenphysik, dass die Tatsache, dass ich ein Teilchen, ein subatomares Teilchen beobachte, dass da jemand da ist, der es beobachtet, verändert das, was beobachtet wird. Das heißt, logischerweise, es gibt diese Trennung von Subjekt, Objekt nicht. Das sagt die Physik. Und zu sehen, dass Bewusstseinserweiterung auch damit zu tun hat, dass diese Subjekt-Objekt-Trennung nicht so aufrechterhaltbar war, ist, wie sie in der klassischen ersten Aufklärung und der materialistischen Wissenschaft sich entwickelt hat, in diesem rationalistischen Weltbild. Und dass wir sehen, und das ist ja auch etwas, was wir in einem ganz anderen Bereich in diesen Telefonaten immer wieder zum Thema haben, also wenn wir von Intersubjektivität sprechen, sprechen wir auch, dass da etwas nicht getrennt ist, obwohl wir verschiedene Subjekte sind, die einander gegenüber sitzen, was klassisch überhaupt nicht funktioniert, aber offensichtlich ist da etwas, was nicht getrennt ist. Und insofern hast du vollkommen recht, dass Bewusstseinsentwicklung auch sehr stark mit der Seite zu tun hat. Und ich bin eigentlich dankbar, dass du es mit reingebracht hast.
Ja, hallo, hier ist Andrea.
Hey.
Hallo. Wenn ich euch so sprechen höre, da fällt mir so ein, dass ich ja eigentlich im Endeffekt mehr das Subjekt jetzt beobachte wie das Objekt.
Ja.
Und das finde ich ja. Und das heißt ja also, auch was ich praktisch beobachte, da passiert was, das finde ich total spannend, wenn ich das Subjekt beobachten anfange, was dann passiert als Objekt.
Kannst du das noch mit ein, zwei Sätzen ausführen, was du damit meinst? Mir ist noch nicht ganz klar.
Ja, weil ich, ein bisschen schwierig, weil ich meinen inneren Fokus mehr auf den Urgrund richte, wie auf das Materielle nach außen beobachten. Also meine Präsenz bleibt immer in diesem Urgrund. Und das heißt, dass mein Zeuge fokussiert immer eigentlich auf dieses Nichts. Und das würde ich jetzt mal als das Subjekt bezeichnen.
Ja.
Und das ist ja spannend, weil das war ja vorher mal andersrum. Man hat immer nach außen auf diese materielle Welt fokussiert. Und jetzt hat sich jetzt von mir aus, das ist bei mir ja umgedreht.
Genau.
Aber und das ist ja spannend, was jetzt da passiert, weil ja beides zusammengehört.
Exakt. Weil das ist genau der springende Punkt. Und da kommt auch Ken Wilber einfach gut rein mit seinen Quadranten, wo er einfach, also einer der vier, dieser zwei Teilungen der Quadranten neben kollektiv und individuell ist das Innen und Außen, und wo er sagt, was immer im Innen passiert, hat eine Korrespondenz im Außen und umgekehrt. Und dann muss ich aber auch meinen inneren Erfahrungen, die du gerade ansprichst, die Frage stellen, ja, was haben sie denn für äußere Manifestationen? Habe ich jetzt da irgendwie tiefe spirituelle Einsichten, aber wo zeigt sich denn das bitte im Äußeren?
Das empfinde ich auch so als spannend eben. Und ich kann ja innere Sachen erleben, aber ich denke, das materialisiert sich ja auch etwas im Außen. Ja. Also wie Katrin zum Beispiel angesprochen hat, etwas loslassen und plötzlich kommt dann die Lösung. Ja. Das ist das, was ich auch immer wieder total feststellen kann. Ich habe einen roten Faden, ich fokussiere auf eine Antwort und lasse es dann ganz bewusst gehen, weil ich es von meinem Verstand ja nicht lösen kann, aber die Lösung kommt.
Ja.
Ja. Das ist sehr schön, was du beschreibst, und du beschreibst auch etwas, was nicht unbedingt jedem klar ist. Du hast beschrieben das Subjekt als den Urgrund und nicht das Subjekt als du, als deine subjektive, persönliche Erfahrung. Und da bist du auch schon einen starken Schritt weitergegangen. Denn für viele ist das nicht unbedingt die Betrachtungsweise, aus der sie schon betrachten können.
Einfach also ich bin ja selber überrascht, dass ich es so betrachten kann.
Ja. Nein, wirklich, das ist also auch in unserer Erfahrung wirklich ein Schritt, den wir ja wirklich immer wieder, und das ist ja auch, was wir hier in diesen Telefonaten auch sehr, sehr viel betonen, diese Veränderung von Subjekt und Objekt wahrzunehmen.
Klar.
Ich finde es auch gerade sehr vielsagend, dass ja dieser Discovery Cycle, dass da immer dieser Begriff auftaucht, innen und außen. Und das, was jetzt gerade die Andrea oder was sie auch da gesagt hat, ist ja, wenn man nach innen geht, dass man, wenn man nach dem Eigentlichen sucht, also dass man auf den Grund kommt, das ist ja auch eine Frage nach dem, was ist eigentlich das Wertigste im Kosmos oder im Leben oder in mir selbst. Und dann habt ihr vorhin bei diesen ganzen Entwicklungslinien gesprochen, eben von den Werten, von der Ich-Entität, von den Weltsichten, von den Wertehaltungen, wo man sieht, dass sich diese Frage nach dem inneren Wert und Grundwert, nach dem höchsten Allgemeinen, dass sich das verbindet mit außen, mit einer Frage nach, wie sieht unsere Welt aus und wie wird sie gestaltet? Und das ist ja, dass also diese Frage nach innen sich verbindet mit Außenperspektiven, also Wertehaltungen, Weltsichten, Ich-Identitätsfragen, dass sich das miteinander verknüpft. Das ist ja eine ganz neue, aufregende Dimension, wo dann wirklich innen und außen auf eine ganz neue Art und Weise angegangen und gesehen wird.
Absolut.
Absolut. Sehr schön. Und vielleicht wollen wir unser Telefonat einfach mit dieser Perspektive hier beenden, die du gerade reingebracht hast. Und ich hoffe, wir haben euch allen einfach ein bisschen mehr Verständnis auch davon gegeben, was wir hier meinen, auch mit diesem Entwicklungsforschungsprojekt, worum es uns geht, die Einheit der Entwicklung von innen und außen und der Messbarkeit. Und wir werden in der nächsten Woche dieses Gespräch zu diesem Thema noch fortführen. In 2 Wochen beginnt das Retreat in der Toskana.
Wer Teil dieses Forschungsprojekts sein will, Toskana ist der Platz dafür.
Ganz genau. Ihr seid sehr herzlich eingeladen. Es gibt noch freie Plätze. Wir werden nächste Woche auch nochmal eine E-Mail verschicken mit den Informationen dazu. Und bedanken uns heute recht herzlich für all eure Beiträge, fürs Zuhören und freuen uns auf nächste Woche.
Ja, herzlichen Dank und wir freuen uns sehr, viele von euch Ihnen nächste Woche wieder zu hören. Und schöne Grüße aus Frankfurt.
Ja, danke. Schöne Grüße.
Danke.
Danke.
Tschüss.
Danke. Tschüss.
Danke.
Tschüss.